schön, aber man muss ein bisschen abgeholt wird, sich ein bisschen abkratzen kann, einmal gedanklich. Und einfach Jesus genießen darf. Ich glaube, das ist ein Riesengeschenk. Und das wird man nicht nur für uns behalten, sondern das Geschenk der Gnade ist für die ganze Welt. Vielleicht gehen wir ab und zu etwas davon ab und behalten uns das für uns alleine. Wenn wir dann in der Ewigkeit sein, das haben wir schon mal gefragt, wenn wir Geburtstag haben, wie viele Kerzen aus einer Torte aufgepassen? Wenn wir 3 Milliarden Jahre sind, wie groß ist dann die Torte? Ist ein Geburtstag schon. Heute haben wir auch ein Geburtstagskind, und zwar ein Michael.
Alles Gute.
Die Kerzen gehen hinaus. Freitag hat ein bisschen vor. Frühparty. Das Wetter bietet sich an. Wir alle bitten uns auch anzukommen. Na, wenn wir alles Gute und Gottes Segen hier vorne. Und die Gebete sind auch bei dir sein. Bevor wir zu der Predigt beginnen, machen wir jetzt ein bisschen Bewegungsübung, und zwar es ist ganz wichtig, dass man die Gemeinde ein bisschen erzählt und uns gegenseitig ein bisschen unterstützen. Auch das ist ein Dienst, der nicht zu kurz kommen sollte. Und ich glaube, wir sind sehr reich gesegnet mit einem Gebäude, dass uns immer warm und damit auch gut geht. Und dafür sollten wir auch dankbar sein, aber dankbar vor allem Gott, dass uns so reich beschenkt hat. Ich möchte kurz beten für dich und dann. Danke, Vater, dass du uns dein Wort immer auslegst. Durch dein Wort, aber auch durch Menschen, die dein Wort auslegen. Dass du ihnen Geist gibst, dass du ihnen hilfst, wirklich auch die richtigen Worte zu finden. Dass nicht unsere Ehre, sondern deine Ehre wirklich im Mittelpunkt steht. Eine jeder Predigt. Bitte öffnet unsere Herzen und Verstand, dass das Ganze nicht irgendwie eine theoretische Sache bleibt, sondern dass wir wirklich auch praktisch davon was davon haben. Lass uns lernen von den großen gläubigen Zeugen, die früher gelebt haben und uns davon auch Nutzen haben. Segne den Peter und schenke ihm wirklich auch Geist und Freiheit in deinem Wort.
Guten Morgen. Bist du bereit für eine Reise? Wenn das Wetter so schön und warm ist, denkt man schon fast an den Sommer und Reisepläne, oder man denkt, wenn es so schön schön ist, kann ich gar nicht wegfahren. Urlaub kann ich ja da auch machen. Aber man geht im Reisebüro vielleicht und bucht eine Reise, dann habe ich eine Buchungsbestätigung. Dann weiß ich, ich fahre an diesem und jenem Tag, oder muss ich beim Flughafen sein, damit ich in den Urlaub fliegen kann. Das heißt, du hast eine Buchungsbestätigung. Wenn du die anschaust, glaubst du, bist du dir sicher, dass du in den Urlaub fahren kannst. Und wir wollen jetzt eine Reise machen. Heute wollen wir beginnen. Titel haben wir schon gehört, Glaube in Aktion. Das heißt, wir haben auch was vor uns, die Bibel, was uns hilft, zu glauben. Ja, wir haben auch Vorbilder, die wir gerade in diesem Kapitel des Hebräerbriefs, Kapitel 11, die wir da sehen werden, ja, die wir da betrachten werden in diesen nächsten Wochen, wo wir uns auf diese Reise begeben. Schauen wir bitte Hebräer 11 auf und bitte mit einem Finger immer den Finger auf Hebräer 11 lassen und mit dem zweiten Finger 1. Mose. Aufschlagen. 1. Mose 4. Weil es ist immer ein bisschen eine Verbindung, Hebräer 11 zum Alten Testament, jetzt einmal am Anfang zum 1. Mose-Buch, weil es genau darauf Bezug nimmt, auf diese Personen. Die Verse, um die es heute geht, sind Kapitel 11, Hebräer 11, 1 bis 7, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, eine Überzeugung von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wenn unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass dieser sterben musste? Niemand, so heißt es in der Schrift, konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Der Grund dafür war Henochs Glaube. Denn bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtet, stellt sie Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, die an Grundlage der Glaube ist. Glaube in Aktion. Das ist, worum es hier geht. Und in den ersten Versen, in den Versen 1 bis 2, geht es eigentlich um die Frage, was ist Glaube? Das ist das einzige Mal in der Bibel, wo hier eine wirkliche Definition von Glaube vorkommt. Schaut zwar recht trocken aus am Anfang, diese klare Definition in Vers 1, ist aber ziemlich praktisch. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, auf ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Das heißt, es ist eine feste Zuversicht. Glaube ist eine feste Zuversicht. Das ist etwas, woran du dich festhalten kannst. Und Zuversicht ist irgendwas, worauf du blickst, ja, in die Zukunft, aber mit einem Bezug zur Gegenwart. Es ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, Hoffnung. Hat wieder mit Zukunft zu tun. Und was ist das Hoffen der Christen? Das Hoffen der Christen, das ist eine feste Zuversicht, weil wir auf Christus schauen. Ja, unser Glaube basiert auf Christus. Glaube beschäftigt sich ja nicht mit irgendwelchen Ausstiegsszenarien oder mit irgendwelchen Worst-Case-Szenarien. Das ist es auch nicht. Und Glaube lässt keine Hintertüren offen. Es gibt kein Was-wäre-wenn. Glaube ist eine völlige Hingabe auf das, was man hofft. Auf diese Grundlage, die uns Christus liefert, die uns Jesus Christus liefert. Es gibt im Glauben keine Basis für einen Gedanken an Scheitern. Es gibt eigentlich keinen Raum für negative Gedanken, wenn wir diesen Vers ernst nehmen, wenn wir diese feste Zuversicht auf diese Hoffnung ernst nehmen. Das ist eigentlich wie Klettern ohne Sicherungsseil, oder? Bist du schon mal ohne Sicherungsseil geklettert? Dann traue ich mir nicht so weit drauf. Ja? Wenn du dann zurück runter schaust, dann wird dir mulmig und schwindelig. Aber es klingt gefährlich. Ist es aber nicht, weil wir diese Geborgenheit haben dürfen, diese feste Zuversicht, dass etwas anderes trägt, jetzt in dieser Situation, als dieses Sicherungsseil. Und dann fragen wir uns, was ist, wenn ich enttäuscht wäre? Was ist, wenn das nicht funktioniert? Ja, dann sind schon wieder Zweifel da. Wir stehen aber ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Das ist ja besonders herausfordernd, oder? Weil wenn ich was nicht sehe, dann tut mir noch schwerer, dass ich an das glaube. Aber wenn ich schon mal ein Erlebnis gehabt habe, wo mir dieses Glauben bestätigt worden ist, das heißt, ich bin nicht enttäuscht worden, dann fällt es mir das nächste Mal leichter, das noch einmal zu tun, dass es dieses Festhalten, dieses Glauben, oder? Du kannst aus deinem Leben sicher solche Erlebnisse aufzählen. Denk daran. Du bist in einer Situation, ja, vor einer Herausforderung, in der Schule, vor einer Prüfung, vor einer Schularbeit, im Beruf, egal wo, im Alltag. Du wirst irgendwas erreichen und du warst immer aus deiner eigenen Kraft, geht das nicht, du schaffst es nicht. Du stehst an, du stehst vor dieser Mauer und jetzt, du liest die Bibel, du weißt, du kannst dich auf diesen Gott verlassen, oder es steht, du sollst dich sogar auf diesen verlassen, vertrauen, Glaube ist Vertrauen, und dann probierst du es. Wow, und es geht. Du wirst nicht enttäuscht. Probier es aus. Probier es aus. Dieser Gott ist so groß, so allmächtig, wie wir es so haben. Allmächtiger Vater, allmächtiger Gott, allmächtig. Ja? Und an den dürfen wir glauben. Es ist mit Klettern ohne Sicherungsseil nur besser. Und dieses Nicht-Zweifeln heißt, zweifle nicht. Zweifle einfach nicht. Ja, das setzen wir um. Es kommen immer wieder Zweifel hoch, oder? Stimmen von außen, Stimmen im Hinterkopf, negative Stimmen, negative Gedanken. Aber was ist, wenn? Solche, was wäre, wenn? Und dann braucht es vielleicht jemanden, einen Bruder oder Schwester, der sagt, vergiss diese Sachen. Vergiss es, denk nicht daran. Denk nicht an diese negativen Sachen. Schau auf das Großartige, auf das Gute, auf das Unmögliche, was bei Gott möglich ist. Und wer glaubt, dass Gott bei uns heute auch noch Großes tun kann, der glaubt an das Richtige. Weil Gott kann es. Gott kann heute das Großartige noch tun. Ja, warum? Weil wir lesen in Vers 1 und 2, wir sollen nicht zweifeln. Und in Vers 2, wir haben Vorfahren, die das auch schon erlebt haben. Die auch schon diesen Glauben hatten. Ja? Und in der Schrift haben wir dieses Zeugnis von diesen Vorfahren, von diesen Vorbildern, auf die wir uns verlassen können, auf das ein treues Zeugnis ist. Das heißt, Glaube hat mit Vertrauen und mit Hingabe zu tun. Das ist nichts Blindes, ja, das ist wirklich ein Zutrauen, dass wir diesem großen Gott vertrauen dürfen, er wird das machen. Also vergiss alle Niederlagegedanken, vergiss alle negativen Gedanken. Du darfst mit deinem sündigen Wesen zu Jesus kommen. Du sollst zu Jesus kommen und ihm vertrauen. Er hat es nämlich möglich gemacht, wie wir in den letzten Woche und in den Wochen davor gehört haben, wo wir aufs Kreuz geschaut haben, Ostern gefeiert haben. Er hat es da möglich gemacht, weil er den Tod besiegt hat. Dürfen wir zu ihm kommen. Und er hat noch viel Größeres gemacht, Vers 3. Er hat sogar die Welt erschaffen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, eins. Haben Sie gedacht, ja, jetzt schaffen wir unsere Welt. Und wir machen uns Geschöpfe nach unserem Bild. Und das sollst du mal glauben. Ja, dann kommen diese Evolutionstheoretiker und erzählen dir irgendwelche Sachen von einem Urknall, das eh nicht bewiesen ist. Aber glaub es, was in der Bibel steht. Glaub, dass wir einen Schöpfer haben. Dass alles so genial abgestimmt ist, ja, wenn sich die Erde nur um eine Millisekunde langsamer oder schneller drehen würde, hätte gar nicht Leben entstehen können. Ja, ist da nicht irgendwas dahinter? Was Größeres? Irgendeine Intelligenz? Ja? Dann ist es Gott. Dann ist es dieser Allmächtige, der diese Macht hat, das entstehen zu lassen. Und Jesus hat das im Prinzip auch abgebildet. Er ist um Wasser gegangen, unmöglich, unvorstellbar. Probier es im Sommer auf dem See. Er hat Kranke geheilt, auch heute noch möglich. Er hat Tote auferweckt. Ist das alles möglich heute noch? Ja, weil dieser allmächtige Gott lebt und heute wirken kann und wirkt. Das heißt, durch den Glauben soll auch unser Verstand angeregt werden, dass wir sehen, dass Gott der Schöpfer ist. Wie es in Vers 3 steht, das Sichtbare hat seinen Ursprung in dem, was man nicht sieht. Das Sichtbare hat seinen Ursprung in dem, was man nicht sieht, nämlich in Gott. Ja, wir sehen Gott heute nicht. Die Jünger haben Jesus gesehen, dann ist er gestorben, auferstanden, im Himmel aufgefahren. Und seitdem sind sie und sind wir gefordert zu glauben, zu vertrauen, weil er in Menschen lebt, weil er in dir leben will und Großes tun will. Und das Schöne ist, wir sind nicht allein, wir sind nicht die Einzigen, die glauben. Millionen, Milliarden Menschen feiern heute Gottesdienst und das haben schon Menschen vor uns getan. Und wir wollen uns heute drei Beispiele anschauen aus diesem Text. Ja, was der Glaube ist, der Gott gefällt. Wo du denkst, wenn das Gott sieht und er sieht, dann sagt er, ha, schön, das gefällt mir. Das lernt er sich zurück und sagt, das gefällt mir eigentlich. Ja, das möchte ich, so möchte ich das. So habe ich mir das vorgestellt. Und das erste Beispiel ist Abel. 1. Mose 4, die Verse 1 bis 7. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Abel brachte von den Erdlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und daher blickte auf Abel und seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und was dann passiert ist? Der erste Mord. Ja? Die beiden Söhne von Adam und Eva, Abel und Kain. Abel war der Zweite, der Jüngste. Und die beiden haben Gott ein Opfer dargebracht. Ja, beide waren Sünder. Die Welt war schon sündig zu dieser Zeit. Aber warum war jetzt Abels Opfer besser als das von Kain? Das muss so viel besser gewesen sein, dass das der Schreiber vom Hebräerbrief da hier noch erwähnt. Ja, übrigens, diese Verse im Hebräerbrief, die sind damals an Judenchristen gerichtet worden, die vom Judentum zum Christentum sich bekehrt haben und sie waren in der Gefahr, wieder in die alte Tradition zurückzufallen. Ja? Das sind ihr Lehrer gewesen und sie haben gesagt, schaut, das war doch besser, wie es vorher war, geht es doch wieder zurück. Und deshalb bringt der Schreiber des Hebräerbriefs auch diese Verse, dass sie diese Vorbilder sehen, wie wertvoll und wichtig es ist, diesen Gott zu glauben, zu vertrauen. Dafür ist es auch für uns heute wichtig, weil wir alle kommen von einem gewissen Hintergrund, vielleicht von einer gewissen Religion, Religiosität. Aber wenn wir mit Jesus leben, brauchen wir keine Religion mehr, dann haben wir das Evangelium. Dann haben wir den wirklichen Glauben. Und deswegen hat er gesagt, schaut, Abels Opfer war besser. Nicht weil es materiell wertvoller war, sondern wegen Abels Einstellung. wegen Abels Herzenshaltung, von der er dieses Opfer sozusagen gebracht hat. Im Psalm 51, Vers 19, der schreibt auch über die Haltung, die Gott gefällt. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigter Geist, ein geängstigtes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Das hat jetzt nichts mit Angst zu tun, sondern mit Respekt, mit dieser richtigen Einstellung, Ehrfurcht vor diesem allmächtigen Gott. Und Abel hat das schon gewusst. Diese Einstellung hat er schon gehabt. Und Kain wahrscheinlich sicher nicht. Ja? Abel hat gewusst, dass er ein Sünder war. Und mit der Einstellung hat er Gott geopfert. Mit dieser Einstellung ist er zu Gott gekommen. Und daher hat Abels Glaube Gott gefallen. Weil er diese Herzenseinstellung gehabt hat. So wie Jesus zu den Pharisäern sagt hat, ihr habt die falsche Herzenseinstellung, der Markus 7. Ihr habt nicht die richtige, ihr seid weit entfernt. Und Kain hat die gleiche gehabt, auch entfernt. Und Abel hat diese, eigentlich eine Einstellung der Anbetung. Ja, er hat diese richtige Einstellung der Anbetung gehabt. Weil sonst hätte das ja Gott nicht gefallen, wie er hier geopfert hat. Das heißt, die Frage ist, mit welcher Einstellung kommen wir zu Gott? Mit welcher Einstellung bringen wir ihm Opfer? Opfer kann uns verschieden sein. Opfer ist so Zeit, die ich für Gott aufwende. Wenn ich irgendeinen Dienst übernehme, wenn ich Zeit mit Gott, stille Zeit verbringe, Zeit im Gebet, jeden Tag, nicht nur 10 Minuten, sondern 30 Minuten Opfer bringen. Opfer mit der richtigen Einstellung. Und die richtige Einstellung ist, ich bin Sünder. Ja, mit dieser Einstellung müssen wir zu Gott kommen, weil ich brauche dich, Gott. Und nicht, ich bin eh nicht so schlecht. Ich bin eh ganz gut. Ich habe eh niemanden umgebracht. Aber egal, wenn ich nur an etwas Schlechtes denke, ist das schon das Gleiche, hat Jesus gesagt. Das heißt, wie kannst du leichter diese Einstellung finden? Wie kannst du diese Einstellung der Anbetung, die hier Abel gehabt haben muss, einüben? Bibelstellen auswendig lernen. Hilft. Das Markus-Evangelium auswendig lernen. Ja? Manche sind gerade dabei. Super Sache. Du kannst beim Spazieren gehen, Gott anbeten, Jesus anbeten, ihn für seine Wunder, dass er den Aussätzigen geheilt hat, danken, dass er einen Gelähmten geheilt hat zum Beispiel, dass er den Sturm gestillt hat und solche Sachen. Ja, Jesus ist so großartig und dem dürfen wir glauben, weil diese Vorbilder im Alten Testament das auch schon getan haben. Nutzt es in der kommenden Woche, wie kannst du diese Einstellung, die hier Abel gehabt haben muss, leichter finden. Das zweite Vorbild, Henoch wandelte mit Gott. 1. Mose 5, die Verse 22 bis 24. Das ist jetzt der Stammbaum, eine lange Liste, der Stammbaum von Adam bis Noah. Und dann steht in Vers 22, und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah, und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Also für unsere Zeit ein recht stattliches Alter. Aber von allen anderen in diesem Stammbaum steht nur Name und wurde so und so alt und das war's. Aber von diesem Henoch steht mehr, nämlich das Entscheidende, und Henoch wandelte mit Gott. Ja, das ist das Entscheidende. Er wandelte mit Gott oder er ging beständig. Er ging beständig im Glauben mit diesem Gott. Was heißt dieses Wandeln? Leben. Täglich im Alltag leben mit diesem Gott. Das hat er nie noch damals schon können, Und das muss so eindrucksvoll gewesen sein, dass das wieder der Schreiber des Hebräerbriefs hier erwähnt. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, das war nämlich der Henoch, der ist entrückt worden, der ist nicht gestorben. Gott hat ihn zu sich genommen in die ewige Gemeinschaft, weil ihm das so gefallen hat, wie der gelebt hat, wie der geglaubt hat. Hat sich Gott gedacht, den nehme ich gleich zu mir. Der braucht gar nicht physisch sterben. Ja? Daher wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe und wurde nicht mehr gefunden. Die Leute werden gesucht haben damals, aber die haben wir nicht mehr gefunden. Der war von Gott weggenommen. Das ist das Einzige, was wir wissen von dieser Person, von Henoch. Er hat in einer gottlosen Zeit gelebt und dieser Glaube ist da so herausgestochen. Dieser Glaube ist so markant gewesen, weil er im Alltag mit Gott gelebt hat. Er hat sich wahrscheinlich nicht anstecken lassen vom Stolz vermutlich, von anderen Dingen, die in seiner Zeit mit ihm gelebt haben. Er ist unbeirrbar bei Gott geblieben. Wie geht es uns damit? Glauben im Alltag. Glauben, diesen Wandel, dieses tägliche Leben im Glauben, im Vertrauen, im Alltag. Wie geht es uns damit? In einer sündigen Welt, in einer verdorbenen Welt, wo wir sehen, es ist immer alles das Gegenteil, ja, was wir in der Bibel lesen. Ja, wenn wir von Liebe lesen, passiert Hass. Wenn wir von Aufbauung lesen, passiert Zerstörung. Wie geht es uns da mit dem Glauben im Alltag? Dieses Dranbleiben ist da ganz wichtig, weil wir an Gott haben, der treu ist. An Gott haben, der ist treu. Bis heute und in Ewigkeit. Hat Jesus Platz in diesem Alltag? Findet Jesus hier den richtigen Platz? Treu ist schon ein bisschen altmodisch, fast, oder? Aber Jesus war treu bis zum Tod am Kreuz und noch darüber hinaus. Und Gott ist treu und er will, dass wir ihm treu sind, im Glauben, im Vertrauen, im Zutrauen, dass er was Großes macht, dass er was Großes tut, dass er zu Großem fähig ist, auch heute. Und dieses Wandeln, was hier Henoch getan hat, zu dem sind auch wir aufgefordert. Im Alltag mit ihm gehen, beten. Wenn du unter der Dusche bist, kannst du ihn anbeten. Halleluja. Großartig. Und dieser Gott will, dass wir treu mit ihm gehen, so wie das Henoch getan hat. Und das dritte Vorbild? Noah. Noah gehorchte Gott. Bei Abel war es die innere Haltung der Anbetung. Bei Henoch war dieses Leben im Alltag, dieser Wandel mit Gott, und bei Noah ist der Gehorsam. Glaube durch Gehorsam. 1. Mose 6, die Geschichte mit Noah kennen vielleicht alle, die ist ganz ausführlich, 1. Mose 6, 13 bis 22, wo auch der Hebräer-Schreiber darauf Bezug nimmt. Vers 7, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er erwählt das Unheil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Gott hat zu Noah geredet, nichts Schönes, ein Gerichtswort. Er hat gesagt, ihm steht es an, so wie die Menschen leben, so wie das alles läuft, er wird sie alle zerstören. Die Sintflut war angekündigt, weil der Mensch böse ist, weil es wirklich einen traurigen Befund gibt. Und Gott hat nur eine Anweisung gegeben, eine Arche zu bauen. Weil er will nicht alle vernichten, er will eine Familie sozusagen und eine von jeder Art retten, dass es eine Geschichte gibt, die weitergeht. Ja? Weil Gott hat hier das ja schließlich alles selber ausgedacht, diese Schöpfung mit allem, was dazugehört. Und Wie hat Noah regiert? Er hat gesehen, ja, die Welt steht eh da und super, aber nicht super. Aber er hat gehorcht, obwohl er von diesem Gericht noch nichts gesehen hat, obwohl er von dieser kommenden Flut noch nichts gesehen hat. Er hat gehorcht. Er war Gott gehorsam. Und hat diese riesige Mühe, das müsst ihr euch einmal vorstellen, diese Arche, ist heute kann man alles rekonstruieren, auf sich genommen, dieses riesige, schiffsartige Ding zu bauen, hat diese Mühe auf sich genommen, weil er Gott vertraut hat, weil er Gott gehorcht hat. Er hat Gott geliebt, er hat Gott gehört, er hat ihm vertraut und er hat ihm gehorcht. Obwohl er Gericht verkündigt hat, oder vielleicht gerade deswegen. Er wollte die Menschen zur Buße, zur Umkehr, zur Rettung bringen. Aber genau um das geht es Gott hier. Er will uns zur Buße, zur Umkehr bringen und er will, dass wir ihm gehorchen. Er will, so wie er bei Noah wollte, dass wir ihm gehorchen. Und wir haben Anweisungen, wir haben die Bibel heute, wir können alles schwarz auf weiß lesen. Wir haben die 10 Gebote. Ja, das ist nicht irgendwo bla bla, sondern das sind wirkliche Stützpfeiler, die einen Sinn haben. Es geht um Gehorsam. Und aus diesem Gehorsam folgt Glaube und aus diesem Glauben folgt Tun, so wie bei Noah. Weil er hat dann das wirklich in die Tat umgesetzt. Wie viel Mühe nehmen wir uns, um zu gehorchen und um in die Tat umzusetzen? Bei Kindern fällt es so oft schwer, dass die den Eltern gehorchen, oder? Gerade wenn sie in einem bestimmten Alter sind. Dann möchten wir eher den eigenen Kopf durchsetzen und sagen, jetzt bin ich mein eigener Herr, jetzt tue ich mal, was ich will. Das war damals auch nicht anders. Die Menschen haben gesagt, ach, was brauchen wir in Gott, uns geht es eh gut, eh alles bereit, wie wir leben, wir haben Essen, wir haben Kleidung, Dach über dem Kopf. Aber Gott will, dass wir ihm gehorchen. Gehorchen, hören, gehorchen. Und was dürfen wir heute da mitnehmen beim Gehorchen? Jesus hat uns schon aufgetragen, diese Botschaft zu hören, das Evangelium zu hören und weiter zu sagen. Auch das ist ein Gehorsamsschritt, dass wir das weiter sagen, dass wir das für uns behalten, diese Botschaft, die wir nur im Glauben annehmen können. Glauben, weil wir Vorbilder haben. Glauben, weil wir Vorbilder im Alten Testament haben. Und es gilt auch heute, wir leben in der Endzeit. Gericht, es gibt Gericht. Ja, die Welt ist nicht besser geworden seitdem. Im Gegenteil, oder? Wir sehen es immer mehr. Jesus hat ja schon alles angekündigt. Und er will, dass wir glauben. Im ersten Petrusbrief schreibt Petrus in Kapitel 3, Vers 20. Damals in den Tagen Noahs hatte Gott in seiner Geduld mit dem Gericht gewartet. Also nur weil Gott Geduld hat. Und er hat heute immer noch Geduld. Und er wartet immer noch, dass Menschen umkehren zu ihm. Dass sie zum Glauben finden, zum lebendigen Glauben. Er hatte mit dem Gericht gewartet, bis die Arche gebaut war. Doch als dann die Flut kam, wurden nur wenige, nicht mehr als 8 Personen in der Arche durch das Wasser hindurchgetragen und gerettet. Wo bist du schon mal hindurchgetragen und gerettet worden? Aus Situationen, wo es schwer war, wo es ausgehört hat, das geht immer weiter. Das Wasser von damals war das Gegenstück zum Wasser der Taufe und dieses Wasser rettet jetzt euch. Das heißt, durch das lebendige Wasser, das Jesus schenkt, durch das, dass Menschen heute bezeugen in der Taufe, ja, Jesus ist mein Retter, an ihn darf ich glauben. Und durch das verdanken wir eigentlich unseren Glauben, dass Jesus unser Retter ist. Und alle diese drei Glaubenshelden sozusagen von damals, Abel, Henoch und Noah, auf die dürfen wir schauen, weil die haben Gott gefallen.
Und die Frage für uns stellt sich, wie möchtest du heute, in der kommenden Woche, in der nächsten Zeit Gott gefallen? Er sieht uns, so wie wir sind. Er liebt uns, er liebt dich, so wie du bist. Und er möchte, dass du ihm gefällst im Glauben. Er möchte, dass du genau diese Bestimmung umsetzt, für die du geschaffen worden bist. Nämlich dieses bedingungslose Nichtzweifeln, dieses Glauben an diesen großen und allmächtigen Gott. Und wir müssen glauben, dass der lebendig ist, dass der heute lebt, dass der zu großen fähig ist, dass der die Gebete erhört, dass der den Lobpreis vorher sicher großartig gefunden hat und dass er diese ehrliche Herzenshaltung möchte. Diese Haltung der Anbetung, diese Haltung, dieses Wandeln in ihm und dieses Gehorsamsein. Und das ist die Haltung, die unser Glauben bezeugen soll. Ich möchte beten. Herr, wir danken dir, dass wir Vorbilder haben, die vor tausenden Jahren schon mit dir gelebt haben, an dir dran geblieben sind, treu mit dir gegangen sind und uns gezeigt haben, was es heißt, zu glauben, an dich zu glauben, dass du der lebendige Gott bist, dass dir Großes möglich ist. Und danke, dass wir jetzt auf sie schauen dürfen, dass wir sie in der Bibel überliefert haben und dass du sagst, ja, schaut auf die, damit ihr so lebt, damit ihr das umsetzen könnt, weil du, Herr, bist der Gleiche. Du bist der gleiche Gott, du bist gleich großartig heute und in Ewigkeit. Und du möchtest, dass wir mit dir leben, mit dir gehen im Alltag. Und das, was du uns anbietest, Herr Jesus, möchten wir nehmen. Wir möchten dieses großartige Leben, was du uns anbietest, nehmen, weitersagen, dieses großartige Geschenk weitergeben, diese großartige Botschaft weitergeben, den Menschen, allen Menschen, die es brauchen. Danke, dass du es bist, mit dem wir gehen dürfen, Herr. Wir beten in deinem Namen. Amen.